Ich möchte ihm gerne dienen, mit Freude sein Wort zu verkünden und möchte für euch beten, dass ihr Gott dient, indem ihr auf sein Wort hört, mit mir zusammen. Denn das ist auch so ein wichtiger Dienst, auf Gottes Wort zu hören, dass wir, wie Dieter es auch gerne sagt, unsere Ohren in den Dienst Gottes stellen. Und das ist mein Wunsch für uns jetzt, egal wie es uns gerade geht, was uns beschäftigt, dass wir unsere Ohren in Gottes Dienst stellen, dass wir auf sein Wort hören, das einfach perfekt ist. Und das hat mich so gefreut, wie Marcel es auch eben ausgedrückt hat, dass wir nicht auf Träume und Eingebungen warten. Und Johannes macht uns das vor. Johannes nämlich, er schreibt als jemand, der das Alte Testament auf einmal begreift und versteht. So viel im Johannesevangelium bezieht sich auf das Alte Testament. Nicht auf irgendeine neue Eingebung, die er hatte, sondern erleuchtete Augen für das, was Gott schon in seinem Wort geoffenbart hat. Und das wollen wir gemeinsam betrachten. Heute also 3 Verse statt nur 2. Und ja, bitte entspannt euch, wir werden nicht immer so langsam vorgehen im Johannesevangelium. Aber es ist hier so in diesen ersten 18 Versen wie so ein hoch aufgelöstes Bild, wo man richtig ranzoomen muss, um die Dinge auch zu verstehen. Und so ist es in diesen 18 Versen eben auch nach meiner Überzeugung wichtig, dass wir da uns Zeit für nehmen. Okay. Luft ist an, gut. Lass uns zu Gott kommen und ihn bitten um seine Gnade. O Gott, dreieiner Gott, du der Schöpfer, du der redende Gott von Anfang an, wir danken dir, dass du uns in deinen Dienst gestellt hast und dass wir jetzt dein Wort gemeinsam betrachten können. Und bitte hilf mir in meinem Dienst, das Wort akkurat auszulegen, und ergreife du neu mein Herz von dieser Wahrheit und auch meine Geschwister und jeden, der auch jetzt auf dein Wort hören will. Bitte hilf mir, dich zu fürchten. Schenke uns doch dieses Geschenk, dass wir dich erkennen und dich fürchten. Dass du uns ganz groß wirst in unserem Denken und in unserem Herzen, und das als Wirkung von deinem Wort, darauf vertraue ich allein. Du allein kannst uns jetzt das geben. Das kann ich nicht schaffen, dass ein Mensch dich liebt und fürchtet, aber das ist dein Werk. Ich vertraue auf dein Wort. Bitte rede zu einem jeden Herzen. Amen. Was ist das Größte in dieser Welt? Und das Allergrößte ist das Universum selbst. Dieser unfassbar riesige Raum, der Weltraum mit einer unfassbaren Größe. Ja, es ist im Grunde genommen einfach ein riesiger, fast leerer Raum, so wie wir das verstehen, und nur dunkel. Und das Einzige, was diesen Raum erleuchtet, sind die unzähligen Sterne. Das ist das Licht, was in diesem dunklen Raum scheint. In unserer Milchstraße mindestens 100 Milliarden Sterne. Und das nehmen wir jetzt mal mehrere Billionen Galaxien. Also man merkt schon, keiner kennt die genaue Zahl. Es ist eine unfassbare hohe Zahl der Sterne, die vermutet werden in diesem unfassbar riesengroßen Universum. Und dabei ist die Sonne, unsere Sonne, nur ein Stern. Ja, unsere Sonne, die für uns doch größer erscheint, sie ist einfach nur ein Stern von diesen vielen kleinen Punkten, die so im Weltall zu sehen sind. Erstaunlich dabei ist, dass wir überhaupt leben, weil auf dieser Erde kommen so viele Vorteile zusammen, die es überhaupt möglich machen, dass wir leben können. Ja, zum Beispiel das Wasser oder die Atmosphäre und all das. Aber das allein macht ja noch kein Leben, sondern ist es nicht erstaunlich, dass in jeder kleinen Zelle unseres Körpers ein Bauplan ist, der uns das Leben ermöglicht? Wie kommt das? Wo kommt das her? Was kommt als Ursache für dieses Wunder in Frage? Was steht am Anfang von allem? Und auf diese Frage antwortet der heutige Mensch häufig mit Urknall. Ja, nachdem Albert Einstein 1915 seine allgemeine Relativitätstheorie formulierte, da hat ein Mann namens Edwin Hubble 1929 beobachtet, dass sich das Universum ausdehnt. Wir kennen den Namen Hubble von dem Hubble-Weltraumteleskop, aber das ist nur nach ihm benannt, das hat er nicht selbst gebaut. Aber so folgte so in diesen Jahren dann die Theorie, dass alles einen einzigen Ursprung hat. Also alles kommt von einem, nämlich von einem Urknall. Und jetzt haltet euch fest, vor 15 Milliarden Jahren war alles mal so groß wie ein Stecknadelkopf. Alles, was es gibt, so groß wie ein Stecknadelkopf. Und das war ein Zustand, den niemand herstellen kann. Und dann soll es einen Prozess gegeben haben, den kein Physiker versteht. Und durch unbekannte Kräfte, man nennt das dunkle Energie, das soll dazu geführt haben, dass sich dieser Stecknadelkopf riesig ausdehnte und heute unser Universum ist. Und nach 400 Millionen Jahren erst seien die ersten Sterne entstanden. Das große Problem dabei ist, niemand war dabei. Niemand kann es erklären. Und so klingt es anmaßend zu sagen, heute lesen wir, was wirklich geschah. Das klingt wie so ein großer Hochmut. Aber das haben wir nicht uns selbst zuzuschreiben, sondern weil der lebendige Gott es uns geoffenbart hat, der dreieine Gott, der dabei war, der die Ursache ist dafür. Und dank seiner Offenbarung wissen wir, wo alles herkommt. Und jetzt lass uns das lesen in Johannes 1. Und wir lesen nochmal ab Vers 1 bis Vers 5, wo es heißt, im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben. Das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Soweit das irrtumslose Wort Gottes. Und Johannes beginnt hier in seinem Evangelium auf dem allerhöchsten Gipfel der Lehre, dass Jesus, der auf der Erde gelebt hat, dass er Gott ist. Der wahre Gott. Und an dieser Stelle wird er noch nicht Jesus genannt, sondern das Wort. Wir haben gesehen letzte Woche in Versen 1 bis 2 das Wort vor der Schöpfung. Und heute sehen wir das Wort bei der Schöpfung und seit der Schöpfung in den Versen 3 bis 5. Ja, was haben wir über das Wort vor der Schöpfung gelernt? Lass uns das kurz wiederholen anhand von ein paar Fragen aus dem letzten Gemeindeblatt. Da sind ja auf der Rückseite so ein paar Fragen und dort möchte ich ein paar Fragen mit euch durchgehen. Die erste Frage, und ihr könnt mit überlegen, woran erkennst du, dass in Johannes 1, Vers 1 das Wort ewig ist? Woran erkennen wir das? Die Antwort: Im Anfang war das Wort. Ja, also es war schon da, als Zeit, Raum, Materie aus dem Nichts geschaffen wurden, da war das Wort schon da. Also ist es außerhalb der Zeit, es ist ewig. Das Wort ist ewig. Die zweite Frage, was ist dann der Unterschied zwischen dem ewigen Gott und ewig lebenden Menschen? Nun die Antwort, wir haben einen Anfang. Wir existieren nicht für immer. Wir sind an die Zeit gebunden. Und wir haben einen Anfang und wir bestehen immer in der Zeit, aber das Wort ist außerhalb der Zeit. Es hat keinen Anfang und kein Ende. Es ist ewig. Und so ist es ewig, wie nur Gott ewig sein kann. Und noch eine Frage. Das ist eher so ein Quiz zum Nachdenken. Wer oder was ist mit Gott gemeint in Vers 1? Dort lesen wir, und das Wort war bei Gott. Was ist hier mit Gott gemeint? Gottes Wesen oder Gott der Vater? Und das Wort war bei Gott. Nun, die Antwort? Will es jemand sagen? Gott der Vater, ja. Und das Wort war bei Gott. Hier haben wir zwei Personen. Das Wort ist Gott und der Vater ist Gott. Und dann noch eine Frage, und das Wort war Gott, ist das mit Gott, ist da Gottes Wesen oder Gott der Vater gemeint? Das Wort war Gott. Antwort? Wie bitte? Gottes Wesen, genau. Das Wesen, was alle drei Personen gemeinsam haben. Das Wort war Gott. Und so ist vom ersten Vers an klargestellt, Jesus ist das Wort, er ist Gott. Und heute kommen wir zu einem weiteren Beweis für seine Gottheit, nämlich Jesus ist Gott, der Allmächtige. Und wir erkennen also hier, dass Gott, das Wort, dass er daran erkannt wird, dass er so eine große Macht hat. Er ist mächtig zu erschaffen und mächtig zu erleuchten. Und diese beiden Dinge kann nur Gott tun. Und bevor wir jetzt hier einsteigen, möchte ich dich als Christ fragen, bist du dir bewusst, wie großartig, wie unfassbar das ist? Jesus, dein König, ist Gott, der Allmächtige. Jesus, dein Lehrer, dem du nachfolgst, ist Gott, der Allmächtige. Jesus, dein Freund, ist Gott, der Allmächtige. Jesus, die Liebe deines Lebens, ist Gott, der Allmächtige. Das, wenn wir nur das ein wenig begreifen. Und deswegen wollen wir uns das in Ruhe anschauen. Erstens, das Wort ist allmächtig zu erschaffen. Ja, wer schuf die Welt? Wir wissen das. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und darum möchte ich betonen, Gott, der dreieine Gott, ist der Schöpfer aller Dinge. Er ist die Ursache für das Universum. Die drei Personen sind keine Gewerke, die sich die Arbeit aufgeteilt haben, sondern Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist, alle drei haben diese Welt geschaffen. Jede der drei Personen vollbringt die ganze Schöpfung. Das können wir natürlich nicht begreifen, wie, aber es ist wahr. Und in unserem Text aber steht der Sohn im Vordergrund. Ja, auch der Sohn ist der Schöpfer. Das sehen wir hier in Vers 3. Schauen wir uns den nochmal an. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und hier heißt es wörtlich, alles wurde durch dasselbe. Alles wurde durch dasselbe. Und da sehen wir wieder den Kontrast. Das Wort war immer da. Und jetzt wurde die Schöpfung. Das heißt, die Schöpfung ist in die Existenz gekommen. Und zwar alles. Seht ihr das am Anfang von Vers 3? Alles. Was meint alles? Alles meint alle unsichtbaren Wesen. Da haben wir Engel mit 6 Flügeln. Da haben wir Engel mit 4 Gesichtern und 4 Flügeln. Wir haben Engel mit 2 Flügeln. Wir haben den Erzengel Michael. Wir haben den Boten Gabriel. Wirklich alle dieser Wesen, dieser Geister hat dieser hier erschaffen. Dieser, der hier gemeint ist. Und auch alle unsichtbaren Kräfte. Wir kennen die Magnetkraft. Ja. 2 Magneten, die sich so anziehen. Man merkt so richtig so eine Kraft dazwischen, wenn man die nah beieinander hält. Die Schwerkraft. Oder auch Fliehkraft. Man merkt, Kinder merken das, wenn sie im Karussell sind. Man wird so nach außen gedrückt. Ja, das ist alles durch dasselbe entstanden. Atomkraft, Elektrizität, dass hier gerade das Licht leuchtet. Alles durch dasselbe entstanden. Alles meint natürlich auch die sichtbaren Dinge, die Sterne im riesigen All, unsere Sonne, die Planeten, der Mond, die Erde mit den Meeren. Denkt an die Berge, denkt an die verschiedenen Pflanzen, die Blumen in eurem Garten, wie schön sie sind, die Vögel. Wir erleben gerade, wie ein Rotschwanzpaar Junge aufzieht und sie jeden Tag größer werden. Das kommt von einem, von unserem Gott. Ja, und so auch die kleinsten Lebewesen, Bakterien, Insekten, bis hin zu Elefanten, Vögel, Fische, Wale, Meeresungeheuer, ja, auch die Dinosaurier, alles durch dasselbe entstanden. Und wer wurde zuletzt erschaffen? Die Menschen, Mann und Frau. Und wer hat das alles gemacht? Laut Vers 3 steht, alles ist durch dasselbe entstanden. Was ist mit dasselbe gemeint? Nun, das ist das Wort aus Vers 1. Das ist dieses in Vers 2. Das Wort hat alles erschaffen. Und daran erinnert Johannes an den Beginn im Schöpfungsbericht. Und da möchte ich euch daran erinnern, was dort steht, ja, im ersten Kapitel von 1. Mose. Ich lese einige Verse. Dort lesen wir in Vers 3. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Achtet auf Vers 6. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser. Im dritten Tag in Vers 9. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einen Ort, damit man das Trockene sehe. Und es geschah so. Dann am vierten Tag in Vers 14. In Vers 11 noch am dritten Tag. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt. Fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt nach seiner Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Vers 14. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein. Vers 20. Und Gott sprach, das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebender Wesen und es sollen Vögel dahin fliegen über die Erde an der Himmelsausdehnung. Vers 24. Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh, Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und dann, wir kennen das alle in Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Immer wieder, und Gott sprach. Und so fasst es auch Psalm 33, Vers 9, treffend zusammen. Das haben wir letzte Woche schon gesehen, wo es heißt, denn er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Gott durch sein Wort hat alles geschaffen. Ja, und das ist uns vertraut, aber ist dir bewusst, was das für ein Wunder ist? In Zeiten der Sprachsteuerung gibt es Geräte, mit denen man reden kann. Man sagt, spiel mir Musik vor. Und dann spielt die Musik. Oder man kann sogar sagen, mach das Licht an. Und dann geht das Licht an. Ist das vielleicht so ein bisschen wie bei der Schöpfung? Gibt das einen Eindruck, wie es bei der Schöpfung war? Das ist das komplette Gegenteil der Schöpfung. Warum? Nun, der bequeme Mensch macht nichts, außer ein bisschen reden. Und das Gerät macht alles. Bei der Schöpfung macht Gott alles und die Schöpfung nichts. Gott hat nichts ins Leere hineingerufen und dann gewartet, dass etwas entsteht. Und Gott sprach bedeutet, Gott hat durch sein Wort die Dinge ins Dasein gebracht. Da war nichts, was auf ihn hören konnte. Also nicht nur alle Weisheit, wie es werden soll, sondern auch alle Macht liegt im Wort. Und das Wort Gottes hat die Schöpfung ausgeführt. Das Wort ist eine Person, das haben wir letztes Mal schon gesehen. Das Wort ist eine Person des Dreieinen Gottes. Er, die Summe und der Ausdruck der Gedanken und Absichten Gottes, hat alles allmächtig erschaffen, so wie Benedikt Peters es ausdrückt. Das Wort ist unser Herr Jesus Christus. Er ist der Sohn Gottes. Er ist gemeint. Und das ist keine einzigartige Wahrheit in Johannes. Wir sehen das auch, wie Paulus das bekräftigt, zum Beispiel im Kolosserbrief, den wir gerade lesen. Kolosser 1, Vers 16, wo es heißt, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und hier redet der Schreiber von Christus. Dasselbe bezeugt auch der Schreiber des Hebräerbriefs. Wir sehen das in Hebräer 1, wo der Schreiber über Gottes Sohn schreibt, ihn hat er, Gott, eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Und ich lese noch einen Vers weiter. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Was bedeutet das? Der Sohn Gottes hat nicht nur alle Dinge geschaffen, sondern er trägt sie auch fortwährend, er erhält sie. Dass wir heute also immer noch leben, dass die Welt immer noch besteht, ist das Ergebnis von der Kraft des Sohnes Gottes, Jesus Christus. Und wenn wir zurückgehen zu unserem Vers in Johannes 1, Vers 3, sehen wir, dass der Autor uns deutlich macht, dass es auch dabei keine Ausnahme gibt. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Dadurch macht der Autor klar, es gibt keine Ausnahme. Es gibt nichts und niemanden, der existiert, ohne dass der Sohn Gottes, Jesus Christus, es oder ihn gemacht hat. Keine Engel, keine Kräfte gibt es ohne den Sohn Gottes. Und da gibt es nichts, was sich irgendwie selbst gemacht hätte. Das Weltall ist nicht ewig und die Materie ist nicht ewig. Und wenn sie nicht ewig ist, hat sie einen Anfang. Und wenn sie einen Anfang hat, kann sie sich nicht selbst gemacht haben. Nichts kann sich selbst machen. Das wissen schon die Kinder, die singen das. Es ist nichts von selbst gekommen, Gott hat es gemacht. Wenn etwas sich selbst macht, muss es gleichzeitig sein und nicht sein. Das geht nicht. Da kommen wir zu einem Widerspruch. Es ist wirklich nichts von selbst gekommen, sondern alles durch das Wort. Und an dieser Stelle könnten wir uns fragen, gilt das wirklich für jeden Menschen? Klar, Gott hat Adam und Eva geschaffen, das lese ich in der Bibel, aber hat er auch mich gemacht? Ja, ich stehe nicht in der Bibel. Ich wurde nicht aus dem Erdboden geformt. Ich komme doch von meinen Eltern. Ja, das stimmt. Wir kommen von unseren Eltern. Aber wer hat uns das Leben gegeben? Achtet mal auf Vers 4 in unserem Text in Johannes 1. Dort heißt es, in ihm war das Leben. So kurz und einfach. Was meint er mit das Leben? Meint er jetzt körperliches Leben, dass unser Herz schlägt, dass wir atmen? Meint er geistiges Leben, dass wir nachdenken können? Meint er geistliches Leben, dass wir nicht wie die anderen Menschen vielleicht an Urknall glauben, sondern dass wir der Bibel glauben, dass wir Jesus als Herrn nachfolgen? Meint er das? Ja, ja und ja. In ihm ist das Leben, meint alles Leben. Und warum ist das Leben in ihm? Warum war es schon immer in ihm? Nun, es ist Gottes Wesen, Leben zu haben. Und in Vers 1 haben wir gesehen, dass das Wort Gott ist. Also ist in ihm das Leben. Gleichzeitig ist er aber auch die Quelle allen Lebens. Daher wissen wir, dass wir unser Leben von Jesus haben, von dem Sohn Gottes bekommen haben. Selbst wenn du nicht an ihn glaubst oder noch nicht an ihn glaubst, dein Leben hast du von dem Sohn Gottes. Hört mal darauf, was Gott dem Hiob sagt in Hiob 41, Vers 3. Wer hat mir zuvor gegeben, dass ich ihm vergelten sollte? Alles, was unter dem ganzen Himmel ist, gehört mir. Das ist auch das Wort, was der Sohn Gottes spricht. Er sagt, alles, was unter dem Himmel ist, gehört mir. Er hat dir, er hat jedem von euch, die ihr jetzt zuhört, jedem von euch hat er das Leben gegeben. Auch wenn du von deinen Eltern abstammst, so gilt doch jeder von uns als Werk und Eigentum des Sohnes Gottes. Jesus Christus hat dir geschenkt zu leben. Er ist die Quelle des Lebens, für das körperliche Leben und für die Errettung. Und lasst mich das mal illustrieren mit dem Johannesevangelium. Schlag mal bitte jetzt auf Johannes 5, Vers 26. Also ein paar Kapitel weiter in Johannes 5, Vers 26, wo der Herr Jesus auf der Erde mit den Juden im Gespräch ist. Übrigens mit solchen, die ihn töten wollten. Dort lesen wir Folgendes, was der Herr Jesus sagt. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Seht ihr also, so wie der Vater in sich das Leben hat, so auch der Sohn. In ihm war das Leben schon immer. Jesus hat das Leben in sich selbst. Ein Prediger, James Montgomery Boyce, hat es mal so ausgedrückt. Wir leben durch Einatmen. Ja, wenn wir nicht mehr einatmen, dann sind wir tot. Der Sohn Gottes, Jesus, lebt durch Ausatmen. Er atmet nicht ein, sondern er atmet Leben aus. Und dabei wird es nicht weniger. Er hat Leben in sich selbst. Also, in ihm ist das Leben. Was bedeutet das jetzt? Schauen wir im nächsten Kapitel in Johannes 6, Vers 68. Wir wollen weiter das verstehen, was Johannes meint mit diesen kurzen Worten. Dort sehen wir die Geschichte, wie der Herr Jesus, und wir kommen noch dazu, so der Herr will, wie er eine lange Rede hält und wie einige Jünger, also solche, die ihm nachfolgten, nicht mehr mit ihm gingen. Die haben also den Schlussstrich gezogen. Die haben gesagt, jetzt bin ich kein Jünger Jesu mehr. Jesus sprach zu den Zwölfen, wollt ihr nicht auch weggehen? Und dann lesen wir in Vers 68, wie Simon Petrus antwortet, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und was war das Ergebnis von diesen Worten ewigen Lebens? Lesen wir in Vers 69. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Wenn jemand Jesus Christus glaubt, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass er geistliches Leben empfangen hat. Hier sehen wir Jesus als die Quelle von geistlichem Leben. Und wie kommt das geistliche Leben zu einem Menschen? Durch die Worte ewigen Lebens. Jesus verleiht geistliches Leben, aber er schafft auch körperliches Leben. Selbst wenn jemand gestorben ist. Und wen meine ich hier? Wer hat körperliches Leben wieder empfangen? Lazarus. In Kapitel 11, Vers 25. Bevor Jesus dann den Lazarus auferweckt, spricht er hier zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Und dann in der Folge, um das zu beweisen, spricht Jesus, Lazarus, komm heraus. Lazarus wird wieder körperlich lebendig. Also Jesus ist die Quelle für körperliches Leben und auch für geistliches Leben. Und geistliches Leben wird deutlich, wenn jemand glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes, der Christus ist. Er ist also allmächtig zu erschaffen und zweitens, er ist allmächtig zu erleuchten. Achtet nochmal auf Vers 4 in Johannes 1. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Was ist damit gemeint und das Leben war das Licht der Menschen? Das ist irgendwie so, da kann man drüber philosophieren. Was heißt das jetzt? Für die Leser des Johannesevangeliums war das einfacher, weil sie kannten das Alte Testament. Und dort lesen wir zum Beispiel in Psalm 36 auch diese griechischen Worte. Ja, sie haben die Übersetzung, die griechische Übersetzung des Alten Testaments zu dieser Zeit häufig gelesen und da tauchen genau diese beiden Worte auf, Leben und Licht. Achtet mal auf Psalm 36 und der Vers 10. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht schauen wir das Licht. Worüber spricht hier der Psalmist David? In Vers 8 heißt es, wie köstlich ist deine Gnade, o Gott. Er spricht über Gott. Er sagt, bei dir ist die Quelle des Lebens. Und in deinem Licht sehen wir das Licht. Also hier haben wir schon im Alten Testament diese deutliche Wahrheit, dass Gott Leben und Licht ist. Und was will uns Johannes hiermit zu verstehen geben? Das Leben war das Licht. Wie können wir das verstehen? Ja, beide sind gleichgesetzt, aber doch nicht dasselbe. Sonst wären es ja nicht zwei verschiedene Worte. Also zum einen sind sie gleichgesetzt, weil wenn Leben da ist, dann ist auch Licht da. Was hat nochmal Gott als am ersten Tag geschaffen? es werde Licht. Also Licht ist so, somit ja, auch die Voraussetzung für Leben. Das können uns auch die Biologen erklären. Ohne Licht wäre hier kein Leben. Aber Leben und Licht sind nicht dasselbe. Denn sonst bräuchte man nicht beide Worte. Und deswegen lass uns nochmal überlegen, was Licht und Leben ausmacht. Erstens das Licht. Das Licht ist das, was leuchtet und hell macht. Und das brauchen wir. 70%, schreibt Werner Gitt, 70% aller Sinnesrezeptoren in unserem Körper befinden sich im Auge. Das heißt, wir nehmen die Welt vor allem dadurch wahr, was wir sehen. Wir bewegen uns nicht, orientieren uns nicht mit Ultraschall oder Magnetwellen, manche Tiere, sondern mit dem, was wir sehen. Deswegen brauchen wir Licht. Wenn wir schlafen, ja, dann machen wir das Licht aus, dann wollen wir es dunkel haben. Aber wenn wir wach werden und aufstehen, dann sind wir auf Licht angewiesen, damit wir sehen. Wir brauchen Licht zum Orientieren, Licht, um einander zu sehen. Wir brauchen Licht zum Lesen, zum Arbeiten, zum Kochen, zum Spielen. Und wenn man mit dem Flugzeug bei Nacht fliegt, wenn ihr das vielleicht schon mal gemacht habt, dann sieht man sehr gut, wo die Menschen unten wohnen. Wenn dort ein Dorf oder eine Stadt ist, dann sieht man dort Licht. Also wir Menschen, wir sind auf das Licht angewiesen. Aber wer ist das Licht? Das ist auch nicht so schwer zu verstehen. In Johannes 1, wenn ihr noch dort seid, achtet mal auf Vers 7. Da heißt es über Johannes, den Täufer, dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Über wen hat Johannes geredet? Er hat von dem Licht Zeugnis gegeben, ja, aber er hat nicht gesagt, schaut auf das Licht, sondern er hat auf Jesus gezeigt. Also er hat von Jesus Zeugnis gegeben. Jesus ist das Licht der Menschen. Und eine gute Illustration dafür, was damit gemeint ist, finden wir in Johannes 9. Also schlagt mal bitte auf im Johannesevangelium Kapitel 9. Und den Vers 5, dort spricht Jesus in Johannes Kapitel 9, Vers 5, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Vers 6, als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und machte einen Brei mit dem Speichel und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Da war ein Blindgeborener. Und er sprach zu ihm, geh hin, wasche dich im Teich Siloa, das heißt übersetzt der Gesandte. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Als wir sehen, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt und er macht einen Blinden sehend. Er schenkt also Augenlicht, körperliches Licht sozusagen, das jemand sieht. Aber damit nicht genug. Jesus ist das Licht, bedeutet nicht, dass wir alle sehen können. Wie gesagt, es gibt auch Menschen, die können nicht sehen, die sind blind, körperlich blind. Aber das hindert sie nicht daran, auf eine weitere Weise Licht zu empfangen, wie auch dieser Mann. Denn der, mit dem war er noch nicht zu Ende, der Herr Jesus war noch nicht mit ihm zu Ende. Schaut mal in Vers 35. Jesus spricht zu diesem Mann und sagt, glaubst du an den Sohn Gottes? Und er antwortete und sprach, wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Also wenn jemand nicht weiß, wer der Sohn Gottes ist, dann ist er immer noch blind. Jesus kümmert sich um den Mann in Vers 37. Und sagt, du hast ihn gesehen und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, ich glaube, Herr, und fiel anbetend vor ihm nieder. Also hier sehen wir, in dem Moment hat er auch geistliches Licht empfangen. Er hat nicht nur körperlich gesehen, sondern auch geistlich gesehen. Und darum geht es, wenn Jesus das Licht der Menschen ist. Er schenkt die Sicht dafür, wer er ist. Und warum brauchen wir das? Nur so können wir ewiges Leben haben, wenn wir an ihn glauben. Und jetzt kommen wir zu Vers 5 in Johannes 1 wieder. Jetzt kommen wir sozusagen zur letzten Lektion für heute. Wir wollen verstehen, was Johannes 1, Vers 5 uns lehrt. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Bisher sah alles so gut aus. Das Wort hat alles geschaffen. Das Wort macht es hell. Das Wort lässt die Menschen sehen. Das Wort gibt Leben. Aber jetzt lesen wir zum ersten Mal von der Finsternis. Und das Licht leuchtet in der Finsternis. Hier finden wir die Antwort darauf, warum in unserer Welt so viel kaputt ist. Warum es das Böse gibt, warum es Kriege gibt, warum es den Tod gibt. Nun, Finsternis an sich ist nicht unbedingt etwas Schlechtes. Am ersten Schöpfungstag, da war es dunkel und Gott sprach, es werde Licht. Die Dunkelheit war nichts Böses oder Schlechtes. Und später in der Stiftshütte lesen wir, dass Gott, Gottes Gegenwart, im Allerheiligsten wohnte. Und dort war es dunkel. Er wohnt im Dunklen, heißt es. Gott ist Geist. Er hat keine Angst im Dunklen. David schreibt in Psalm 139, Vers 12, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich. Und die Nacht leuchtete wie der Tag. Die Finsternis wäre für dich wie das Licht. Also Gott hat keine Angst im Dunkeln. Er ist davon nicht betroffen. Aber hier in Johannes 1, Vers 5 kann nicht nur ein dunkler Ort oder eine dunkle Tageszeit gemeint sein. Warum? Achtet auf das Ende des Verses, wo es heißt, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Ja, wir reden nicht jetzt nachts und sagen zu der Dunkelheit da draußen, warum hast du es nicht begriffen? Wir wissen, die Dunkelheit, das Weltall ist keine Person. Auch der dunkle Keller ist keine Person, mit der wir reden. Wir sehen also, die Finsternis wird wie eine Person beschrieben, die etwas nicht begriffen hat. Und hier kann dieses Wort begreifen auf zwei Weisen verstanden werden. Also nicht, weil ich mir das ausdenke, sondern weil man so in das Wörterbuch geht, beziehungsweise man braucht nur die Bibel lesen, denn das finden wir auch nochmal im Johannesevangelium verwendet, dieses Wort. Und so ist es zum einen, so wie hier in der Schlachter übersetzt, als etwas Gedankliches, die Finsternis hat es nicht begriffen, nicht verstanden, anders gesagt. Aber das Wort kann auch etwas Handgreifliches bedeuten, also überwältigen, Besitz ergreifen, Kontrolle gewinnen. Also die Finsternis hat ihn nicht ergriffen, nicht überwältigt. Also egal, wie man es übersetzt, die Finsternis ist nicht nur ein Ding, sondern sie handelt wie eine Person. Sie begreift nicht und sie überwältigt nicht das Licht. Aber wer oder was ist jetzt mit der Finsternis gemeint? Nun, das können wir hier im Vers sehen. Finsternis ist das, was dazu führt, dass Menschen Jesus nicht begreifen, Finsternis ist auch das, was die Menschen gegen Jesus kämpfen lässt. Also begreifen im Sinne von überwältigen, ja, erobern wollen. Und ich könnte nicht eine von beiden Bedeutungen ausschließen. Und das widerspricht nicht dem Prinzip von der einen Bedeutung. Ja, jede Aussage in der Schrift hat eine Bedeutung, die der Autor beabsichtigt. Und hier verwendet er ein Wort, was auf zweierlei Weisen verstanden werden kann. Und beides ergibt Sinn. Als Gottes Sohn sichtbar auf die Erde kam, da haben die Menschen nicht begriffen, wen sie vor sich hatten. Und die, die ihn besiegen wollten, die ihn töten wollten, die haben es nicht geschafft. Sie konnten ihn nicht kontrollieren. Das Volk wollte Jesus für ihre Ziele zum König machen, dass er ihnen immer kostenloses Brot gibt und sie von den Römern befreit. Sie konnten ihn nicht für ihre Ziele kontrollieren. Die jüdischen Führer wollten ihn ergreifen und töten, damit er einfach ausgelöscht ist, damit sie wieder die sind, die das Sagen haben im Volk, dass das Volk wieder ihnen hinterherläuft und nicht Jesus. Sie wollten das Licht auslöschen, aber sie haben es nicht geschafft. Aber warum wurde Jesus nicht begriffen und nicht besiegt? Schaut mal in Johannes 3, Vers 19. Johannes 3, Vers 19. Das ist ein ganz wichtiger Vers. Der ist wirklich ein Schlüsselvers. Achte darauf, was hier steht. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Deswegen haben Menschen Jesus nicht begriffen. Deswegen begreifen heute die Menschen noch nicht, wer er ist. Deswegen haben sie gegen Jesus gekämpft. Deswegen kämpfen sie heute gegen Jesus und die Botschaft von ihm. Weil sie, und so waren wir von Natur aus alle, finster sind. Das heißt böse. Ja, von Natur aus sind wir alle böse. Wir sind nicht alle gut und kommen in den Himmel, sondern wir sind alle böse und verdienen Gottes gerechtes Gericht in der Hölle. Und das ist der erste Schritt, um errettet zu werden, zu erkennen, wer ich bin. Ich bin böse. Aber die gute Botschaft steht in Vers 17 und 18. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Das ist die frohe Botschaft. Von Natur aus sind wir böse, wir sündigen. Was ist Sünde? Alles, was wir denken, sagen und tun, was Gott nicht gefällt. Alles, was wir gegen Gott denken, sagen und tun, weil wir selbst bestimmen wollen. Aber die gute Botschaft ist, dass dieser Gott, der selbst beleidigt wird durch deine und meine Sünde, dass der selbst kam, nicht um zu richten, sondern zu retten. Und das kann nur Gott tun. Wir können uns so eine Person nicht vorstellen, die fortwährend abgelehnt und beleidigt wird und die dann nicht kommt, um einfach alle auszulöschen, sondern zu retten. Und diese Rettung geschieht durch den Sohn Gottes selbst, der gekommen ist, um erhöht zu werden am Kreuz, um dort den Zorn zu empfangen, den wir verdient haben. Das ist die Rettung, von der hier gesprochen wird. Es ist die Rettung, die am Kreuz geschah und die schon geschehen ist vor 2000 Jahren. Und was muss ich tun, um gerettet zu werden? Vers 18, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Warum? Wenn ich an Jesus Christus glaube, bin ich mit ihm verbunden. Ich bin eins mit ihm, mein Gericht ist schon am Kreuz von Golgatha geschehen und ich werde nicht mehr gerichtet. Das Gericht ist schon vollbracht. Und das ist auch bestätigt durch seine Auferstehung am dritten Tag. Daher wissen wir, dass er nicht nur ein einfacher Mensch war, sondern wirklich der Sohn, der vom Himmel kam. Aber lass dich warnen in Vers 18, wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Der Unglaube ist schon eine Form von Gottes Gericht und führt zum ewigen Gericht in der Verdammnis. Johannes hat geschrieben, und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Wer ist das Licht? Der Sohn Gottes, Jesus Christus. Und wann leuchtet das Licht? Naja, auf jeden Fall, als er in der Welt war, vor 2000 Jahren. Aber wir können uns fragen, leuchtet er denn jetzt immer noch? Ist es vielleicht jetzt vorbei mit dem Licht? Das wäre eine traurige Botschaft. Und das würde der Absicht von Johannes widersprechen. Was schreibt er am Ende des Evangeliums? Sagt er denn, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass vor einiger Zeit das Licht in der Welt war und viele erleuchtete, aber jetzt ist es leider nicht mehr da und ihr alle bleibt hoffnungslos und für immer im Dunkeln. Das wäre ziemlich zynisch, wenn er so schreibt, aber das ist nicht wahr. Er schreibt, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus, der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr, die ihr das hört, durch den Glauben Leben habt. Das heißt, auch wenn Jesus nicht mehr auf dieser Erde ist, das ist bewiesen, leuchtet immer noch das Licht. Und zwar zum Beispiel hier im Johannesevangelium. Das ist so gut. Das Licht leuchtet immer noch und erleuchtet jeden, der auf Christus schaut und ihm einfach sein Leben im Vertrauen ganz hingibt. Johannes schreibt, damit du an Jesus Christus glaubst und ihm im ganzen Vertrauen dein Leben hingibst. Und die gute Nachricht ist, dass niemand das Licht besiegt hat und je besiegen wird. Wer Jesus Christus besiegen will, der kämpft vergeblich. Wer Jesus nicht wahrhaben will, wird immer verlieren. Weil Jesus ist Gott, der Allmächtige. Und er wird einmal wiederkommen und dann werden alle ihm zurufen, was in Johannes 19 steht, Vers 6. Halleluja, denn der Herr Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus, du bist Gott, der Allmächtige. Du bist dieser König, der die Herrschaft antritt. Du bist jetzt schon voll und ganz in der Kontrolle. Ja, und so sind auch wir in deiner Hand. Du hast uns gemacht. Ich danke dir für jeden der kostbaren Seelen, die hier versammelt sind. Ich danke dir, dass du das körperliche Leben geschaffen hast, dass du uns Verstand gegeben hast, Herr Jesus, dass du aber auch imstande bist, uns geistliches Leben zu geben, dass du die Augen öffnest. Du kannst Blinde heilen, du kannst kranke Augen gesund machen. Und vor allem kannst du das blinde Herz sehend machen, dafür, wie gut, wie herrlich, wie liebenswürdig du bist. Wie würdig, dass wir dir unser ganzes Leben hingeben und allen deinen Geboten vertrauen und glauben. und nicht auf uns selbst hören. Herr, gib dazu deine Gnade, damit jeder, der hier jetzt gegenwärtig ist, einmal mit dabei ist, wenn wir alle rufen, Halleluja, du bist Gott, der Allmächtige. Und wir können nur fröhlich sein und dir zujubeln. Herr, unser König. Amen.